Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Herzlich willkommen hier im Bogenhofen zum Gottesdienst. Allen Besuchern, allen Gästen, auch besonders den Teilnehmern des Österreich-Chors. Und auch herzlich willkommen allen, die uns übers Internet zugeschaltet sind, sei es live oder auch später dann über die Möglichkeiten, hier den Gottesdienst nachzuhören. Verschwendung. Verschwendung. Hast du schon mal was verschwendet? Verschwendung, das passiert ja schneller, als man möchte. Berufsbedingt bin ich viel mit dem Auto unterwegs. Und wenn dann irgendwann der Tank leer geht und dieses Signal kommt, dieses Ding, dann suche ich nach einer günstigen Tankstelle. Und ich wette mit euch, ich finde eine Tankstelle und sage mir, das sieht günstig aus und tanke dort. 1-2 Kilometer später weiter, wieder eine Tankstelle und 1 Cent günstiger. Mensch, hätte ich doch noch was sparen können. Es gibt viele Gelegenheiten, wo man sparen kann. Man möchte es ja nicht übertreiben. Wir wollen ja nicht geizig sein. Wir wollen gut mit den Dingen, die uns Gott anvertraut hat, haushalten. Wir wollen gute Haushalter sein. Und doch bestimmen wir doch selber, wie viel die Sache wert ist. Das haben wir in unserer Hand. Einmal sind wir als Predigerkollegen, als Pastoren in Wien unterwegs gewesen auf den Spuren der Täufer. Da kann man tatsächlich in Wien einige Spuren entdecken. Und dann sind wir dort durch die Straßen und Gassen gegangen und kamen an einem Geschäft vorbei, wo im Schaufenster die Ware ausgestellt wurde. Da gab es Socken im dreistelligen Bereich, Krawatten auch noch im dreistelligen Bereich und dann Anzüge, da 4-stelliger Bereich. Ich meine, manche schmunzeln hier, das würden wir doch vielleicht als Verschwendung betrachten. Wer kauft sich sowas? Aber offensichtlich gibt es Menschen, denen ist es das wert, weil das ist halt der Stoff oder das ist halt die Marke. Und sie haben vielleicht auch das nötige Kleingeld. Jeder bestimmt doch selber, wie viel das wert ist. Wie viel ich dafür ausgebe. Und wie viel eben nicht. Nun, eines Tages wurde Jesus eingeladen zu einem Gastmahl. Markus Kapitel 14, diese Geschichte wird uns in allen Evangelien erzählt. Bei Matthäus, bei Markus, bei Lukas und Johannes. Lukas hat seinen Bericht an einer anderen Stelle, aber man sieht viele Parallelen und ich denke auch, dass die Geschichte dort in Lukas 7 die gleiche ist wie hier in Markus 14 oder Matthäus 26 oder wie sie auch dann in Johannes 12 erzählt wird. Der Gastgeber ist Simon, nicht Petrus, einfach Simon. Er war ein Pharisäer. Interessant. Ein Pharisäer lädt Jesus zum Essen ein. Ein Pharisäer. Würdest du die Einladung von einem Pharisäer zum Essen annehmen? Ja, jemand, der genau schaut, wie viel hast du da auf deinem Teller und was nimmst du dir da? Und dann fängt er vielleicht an, das zu bewerten. Jesus hat die Einladung angenommen, er scheute diesen Kontakt nicht. Uns wird hier gesagt in Markus Kapitel 14, dass dieser Simon in Bethanien wohnt, ein Ort in der Nähe von Jerusalem, und dass er mal aussätzig war. Offensichtlich hat ihn Jesus von seiner Krankheit befreit. Aussatz, es war eine Krankheit zum Tode, der Mensch verfault bei lebendigem Leibe. Und sollte auch außerhalb der Gesellschaft, außerhalb des Ortes leben, mit denen zusammen, die die gleiche Krankheit haben. Jesus hat ihn von dieser Krankheit befreit. Jesus hat ihm neues Leben geschenkt. Und jetzt lädt er Jesus ein. Bei dieser Gelegenheit möchte er seine Dankbarkeit zeigen und lädt Jesus zum Essen ein. Und so sitzen sie dort zusammen beim Essen und während sie dort zusammen sitzen, und das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wie wir heute zutage uns auf einen Sessel oder Stuhl, sagen wir ja auch in Deutschland, ne, an einen Tisch setzen, um miteinander zu essen. Damals hat man eher das Essen in der Mitte gehabt und man lag ringsherum so gelehnt zum Essen hin. Und während sie dort miteinander diese Tischgemeinschaft haben, kommt eine Frau herein. Diese Frau geht auf Jesus zu. Sie bricht plötzlich in Tränen aus und ihre Tränen landen auf den Füßen von Jesus. Sie hatte nicht vor, die Füße Jesu zu waschen. Das hätte ja schon geschehen sollen. Der Gastgeber hat doch damals normalerweise für die Gäste Wasser zur Verfügung gestellt, sodass sie sich die Füße waschen konnten. Und manchmal gab es sogar auch extra jemanden, der dafür da war, die Füße zu waschen. Aber das ist versäumt worden. Ihre Tränen landen auf den Füßen Jesu. Sie hat kein Handtuch dabei. Sie weint, es scheint ihr peinlich zu sein. Sie nimmt ihre Haare und trocknet die Tränen weg. Und dann nimmt sie die Flasche. Sie hat also eine besondere Flasche mitgebracht. Bitte, das ist eine kleine Flasche. Ja, das ist kein Kanister, das ist kein Kübel. Das ist eine kleine Flasche mit einem langen, dünnen Hals. Eine Alabasterflasche. Und sie nimmt die und bricht den Hals ab. Und da drinnen ist etwas ganz Kostbares. Das heißt hier kostbare Narde. Und sie gießt es über seine Füße. Und an anderer Stelle heißt es sogar, sie gießt es, hier heißt es hier bei Markus, über sein Haupt. Also sie salbt mit diesem Öl sein Haupt und die Füße. Salbt ihn ganz quasi. Wer ist diese Frau? Es ist Maria. Johannes verrät es uns, dass diese Frau Maria ist die Schwester von Martha und Lazarus. Warum macht sie das? Warum weint sie? Warum bringt sie so ein Öl? Warum gießt sie das über Jesus? Ist sie traurig? Oder ist es Dankbarkeit? Wohl viel mehr Dankbarkeit. Denn ihr Bruder Lazarus, so berichtet es uns das Evangelium nach Johannes, Lazarus war verstorben. Er war krank, sie hat nach Jesus gerufen, aber er kam nicht. Und dann lag er schon 4 Tage im Grab. Und dann kam Jesus und Jesus hat das Wunder vollbracht. Er hat den, der schon seit 4 Tagen im Grab lag, wieder zum Leben erweckt. Er hat ihn aus dem Grab herausgerufen. Er hat ihm neues Leben geschenkt. Natürlich ist sie dankbar. Viele sehen hier unter dieser Maria auch die Maria von Magdala oder Magdalena, wie auch immer, die also 7 Dämonen hatte. Und Jesus hat sie auch von diesem Leben befreit. Einem Leben der Sünde, einem Leben als Prostituierte. Und ja, man kann auch durchaus erkennen, dass dieser Gastgeber Simon nicht unbeteiligt daran war, dass sie ein solches Leben geführt hat. Als sie die Flasche bricht und der Duft des Öls das ganze Haus erfüllt, da gibt es einen dort unter den Gästen, einer unter den Gästen, der diesen Duft sofort erkennt. Es ist Judas. Judas Iskariot. Er ist offensichtlich mit diesem Öl vertraut. Und er ist es, der in diese Runde hineinwirft. Was für eine Verschwendung. Verschwendung. Er sagt, man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denar verkaufen können, um es den Armen zu geben. Und dann gibt uns Johannes so eine kleine Fußnote. Das sagt er ja nur, weil er geldgierig war. In Wirklichkeit wollte er das Geld für sich in seine Tasche stecken. Ja? Aber 300 Denar, er kennt sich aus, er scheint ein Fachmann zu sein, was solche wertvollen Parfüme betrifft. Und er schätzt es auf 300 Denar. Und bewertet es und kritisiert es, was Maria hier macht, als Verschwendung. Verschwendung, da haben wir sie. Verschwendung. Ich meine, wenn du es für 1 Euro kaufen kannst und du bezahlst 10 Euro dafür, ist das nicht 9 Euro Verschwendung? Wenn 1 Kilo reichen und du brauchst 10 Kilo dafür, sind es nicht 9 Kilo Verschwendung? Wenn du die Arbeit in 1 Stunde erledigen kannst und du brauchst doch 10 Stunden dafür, sind das nicht 9 Stunden verschwendet? Verschwendung, da bekommt offensichtlich jemand mehr, als er wert ist. Mehr, als ihm zusteht. In den Augen von Judas ist es Jesus nicht wert. In den Augen von Judas ist das, was jetzt hier an Jesus ausgegossen wird, eine Verschwendung. Die 300 Denar sind in den Augen von Judas eine Verschwendung. Wie viel ist Jesus für Judas wert? Schaut, was danach kommt. In allen Evangelien, bei Matthäus, bei Markus, bei Johannes, kommt gleich anschließend diese Geschichte, dass Judas hingeht und Jesus verrät. Und dass er einen Preis ausmacht. Nicht 300 Denar, 30 Denar. So viel ist ihm Jesus wert. Alles, was darüber ist, das ist Verschwendung. In den Augen von Judas bekommt Jesus mehr, als er wert ist. Judas bewertet und kritisiert das, was Maria hier macht, als Verschwendung. Und Judas ist nicht der Einzige. Judas hat es geschafft, die anderen mit diesem Gedanken anzustecken. Auch sie fangen an, hier von Verschwendung zu reden. Und als Jesus das mitbekommt, ergreift er das Wort. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie es Maria geht. Sie möchte hier einen Liebesdienst tun an Jesus und plötzlich macht es die Runde, das ist eine Verschwendung, das ist zu viel, das ist er nicht wert. So offen sagen sie es nicht, aber indirekt ist das die Botschaft, die da kommt. Wie geht's Maria in dem Moment? Und Jesus ergreift für sie das Wort. Und er sagt, und ihr könnt es lesen hier in Markus Kapitel 14, er sagt, lasst sie, Vers 6, lasst sie in Ruhe. Er ergreift für sie Partei. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Das werden später die Frauen versuchen. Aber als sie kommen, ist Jesus nicht mehr da. Er liegt nicht mehr im Grab. Der Stein ist schon weggerollt. Und jetzt kommt Vers 9. Jetzt kommt Vers 9, wir haben ihn vorhin schon gehört, ich lese ihn hier nochmal, nach der Schlachter 2000, wo Jesus dann sagt, wahrlich, ich sage euch, und wo dieses wahrlich steht, dann steht im Griechischen das Wort Amen, ja, Amen, ich sage euch, das ist auch eine wichtige Aussage. Amen, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was sie getan hat, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Wo immer das Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt. Halleluja, das Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt. Das sagt Jesus hier schon. Und haben wir nicht einen anderen Text in Matthäus Kapitel 24, wo davon die Rede ist, dass das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigt wird zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann kommt das Ende? Das Evangelium wird verkündigt werden auf der ganzen Welt. Und Jesus sagt hier, das Evangelium wird verkündigt auf der ganzen Welt und dort wird man auch von dem sprechen, was sie getan hat, zu ihrem Gedenken. Was heißt das? Heißt das jetzt, dass überall, wo Evangelisationen stattfinden, dass überall, wo Missionare hingehen, um das Evangelium zu verkündigen, dass sie diese Geschichte erzählen sollen? Was meint Jesus damit? Wenn das, was Maria hier getan hat, als Verschwendung bewertet wird. Ist das Evangelium etwa eine Verschwendung? Schaut auf das, was Jesus getan hat. Rein menschlich betrachtet wird doch jemand kommen und sagen, wow, so ein Mann mit solchen Gaben, mit solchen Fähigkeiten, hätte er nicht noch mehr aus seinem Leben machen können? Hätte er nicht Karriere machen können, irgendwie in Jerusalem vielleicht eine Universität gründen können und sich einen größeren Namen machen können und stattdessen gibt er sich hin und stirbt? Aber hat er nicht das Beste aus seinem Leben gemacht? War das nicht genau sein Auftrag, zu kommen und sein Leben zu geben als Lösegeld? Für die Menschen, für die Sünder? Wäre er nicht sogar auch gekommen und hätte er nicht sogar auch sein Leben gegeben, nur für einen Menschen? Und dieser eine Mensch bist du. Dieser eine Mensch bin ich. Ist das eine Verschwendung? Das ist eine herrliche Verschwendung. Nicht im negativen Sinn. Im Sinne der Hingabe. Voll und ganz. Er hat alles gegeben, damit wir leben können. Das Evangelium, wenn es verkündigt wird, ist das genau diese Botschaft. Gott gibt alles, was er hat. Er gibt sein Bestes, damit der Mensch, der in Sünde gefallen ist, nicht länger von Gott getrennt sein muss, sondern gerettet werden darf und ewiges Leben geschenkt bekommt, sodass der Sünder vor Gott stehen darf, als hätte er nie gesündigt. Alle Schuld vergeben. ewiges Leben schenkt er uns. Was für ein herrliches Evangelium. Was für eine wunderbare Botschaft. Und dort, wo das Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, wird auch von dem gesprochen werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedenken. Wisst ihr, das Evangelium beinhaltet eben nicht nur diese Botschaft, das hat Jesus für uns getan, sondern Jesus lädt die Leute ein mit diesem Auftrag, komm, folge mir nach. Folge mir nach. Er sagt sogar zu seinen Jüngern, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und seine Jünger sind ihm nachgefolgt. Oft mit diesem Gedanken, dass wenn wir ihn jetzt nachfolgen, dann kriegt man Sonderposten. Wenn er eines Tages auf seinem Thron sitzt, dürfen wir auch auf Thronen sitzen. Oft hatten sie diesen Gedanken der Berechnung. Ja, ich mache das jetzt, weil ich dafür was kriege. Bis sie dann doch irgendwann verstehen, es geht hier nicht um irdischen Ruhm. Es geht ums ewige Leben. Jesus hat das Beste aus seinem Leben gemacht, indem er sein Leben hingegeben hat. Und er ist berühmt geworden, klar. Aber es ging ihm vielmehr darum, dass Menschen gerettet werden. Er hat sich für dich und für mich verschwendet. Und jetzt kommt es auf diese Perspektive an. Denn wenn ich jetzt fragen würde, war seine Verschwendung es wert, würden wir wahrscheinlich alle sagen, ja klar. Hätte er es nicht getan, wären wir nicht gerettet. Aber war es die Verschwendung von Maria wert? War das, was sie getan hat, diese kostbare Narde, wo auch immer sie her hatte, da könnte man jetzt spekulieren, ja? War es das wert, an einem Tag aufzubrechen und an Jesus zu verschwenden? Was hat das, was Maria getan hat, mit dem Evangelium zu tun? Ist das Verschwendung? Der Ruf zur Nachfolge? Der Ruf zur Hingabe? Das Verlassen von den Dingen, die uns trennen von Gott? Und die Hinwendung zu ihm allein? Dass wir das aufgeben, was uns eh nur schadet? Und dass wir Ja sagen zu den Dingen, die uns mit ihm verbinden? Oh, wir können so viel für ihn tun. Es kommt darauf an, aus welchem Motiv. Bitte nicht aus Berechnung, sondern aus Liebe. Weil er hat das getan, weil er uns liebt. Und so dürfen wir auch das tun, was wir tun, weil wir ihn lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Drum lieben wir ihn. Und wenn es jetzt um Hingabe geht, wenn es um Nachfolge geht, wenn es darum geht, gewisse Dinge nicht mehr zu tun und andere Dinge stattdessen zu tun, meldet sich da nicht ein Judas? Oh, in jedem von uns steckt ein Judas, der auf die Bremse drückt, der sagt, ist das nicht zu viel? Ist das nicht extrem? Wird das nicht fanatisch? Und dann hat man unter dem Fanatismus gleich so ein Bild vor Augen, die da irgendwo hingehen und Menschen schaden. Wer sich tatsächlich Jesus hingibt, wird nicht sich und anderen schaden. Es wird ein Dienst der Liebe sein. Und das macht ja auch den Unterschied, ob ich jetzt getrieben bin oder ob ich wirklich von ihm erfüllt bin. Der Judas. Der Judas ist der, der den Kopf schüttelt über das, was wir tun, über die Entscheidungen, die wir treffen, der das nicht nachvollziehen kann, weil er vielleicht selber noch nicht von dieser Liebe zu Jesus Christus erfüllt ist. Vielleicht hast du auch schon mal einen solchen Judas erlebt. Vielleicht bist du selber auch schon mal ein solcher Judas gewesen. Ich habe es ja schon mal erzählt, dass ich, bevor ich Pastor geworden bin, Elektrotechnik studiert habe. Und auch den Abschluss gemacht habe als Diplom-Ingenieur. Meine Diplomarbeit wurde ausgezeichnet damals vom VDE. Das war damals noch der Verband Deutscher Elektrotechniker. Heute ist es der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnologie, eingetragener Verein. Die haben mir damals ein Preisgeld gezahlt. Dann habe ich einen guten Job gefunden bei einer Firma. Das Arbeiten dort war super spannend und interessant. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Aber Gott hat nicht aufgehört, mich zu rufen. Schon während des Elektrotechnikstudiums hat er mich gerufen. Und ich habe immer wieder gezögert, habe gesagt, na, soll das wirklich was sein? Ist das wirklich was für mich? Ich habe gezögert. Bis er dann, nachdem ich ungefähr so 1,5 Jahre bei der Firma war, da habe ich ihm so ein Vlies hingelegt, wie der Gideon, und gesagt, lieber Gott, jetzt gebe ich dir wirklich die Chance, es mir klar und deutlich zu zeigen. Was die Details waren, würde jetzt zu lang führen, aber Gott hat es mir gezeigt. Klar und deutlich. Ich soll Theologie studieren. Okay. Eine Woche danach. Ich habe dann überlegt die ganze Zeit, wie sage ich das jetzt meinem Chef? Wie steige ich da jetzt aus der Firma aus? Eine Woche danach ruft mich der Chef zu sich in sein Büro. Da saß der Junior-Chef, sein Sohn, und ich saß auch da. Und die fingen an, mir zu erzählen, wie zufrieden sie sind mit der Arbeit, was man da alles gut macht und welche Projekte demnächst anstehen und dass sie mich befördern wollen in die Abteilungsleitung, dass da unten im Hof ein Firmenwagen steht, den sie mir zur Verfügung stellen wollen und, Gehaltserhöhung und so weiter. Und ich habe mir gedacht, na und wo ist der Haken? Ja, wir wollen, dass du dich uns zur Verfügung stellst für mindestens die 10 Jahre oder so. Ja. Puh, habe ich überlegt, Wahnsinn. Hätte Gott mir jetzt nicht vor einer Woche so klar gezeigt, dass ich einen anderen Weg gehen soll, warum hätte ich das Angebot ausschlagen sollen? Aber diesmal wusste ich genau, in welche Richtung ich gehen soll. Habe einen Mut zusammengenommen, hat gebetet und habe dann zum Chef gesagt, ich habe vor, die Firma zu verlassen. Oh. Schweigen. Man hätte eine Stecknadel fallen hören. Schaut mich dann an. Was hast du denn vor? Gehst du zur Konkurrenz? Nein. Ich gehe nochmal zur Schule. Ich werde Theologie studieren. Was? Ja, Theologie studieren. Wirst du jetzt Pfarrer? Ich habe gesagt, nein, ich werde Pastor. Die haben es nicht verstanden. Ist ja klar. Auch die Kollegen, als sie das mitbekommen haben, die haben den Kopf geschüttelt. Die haben gesagt, Mensch, jetzt hast du Elektrotechnik studiert und du gehst diesen Weg und du hast ja eine gute Firma und du hast einen guten Job und du hast ein gutes Einkommen und jetzt wirst du Pfarrer? Ich habe immer wieder gesagt, nein, ich bin nicht Pfarrer. Ich werde Pastor. Okay. Natürlich können sie es nicht verstehen, das ist der Judas. Okay. Damit müssen wir rechnen. Wenn wir den Weg gehen, um Jesus nachzufolgen, meldet sich ein Judas, der kann das nicht nachvollziehen. Weil er diese Liebe nicht erkennt. Mein Opa selber, er ist kein Christ. Er war kein Christ. Er ist verstorben vor ungefähr, ja, fast 2 Jahre ist es jetzt her. Er war kein Christ. Er war Choleriker, okay? Als er hörte, dass ich diesen Weg gehe. Wow, da durfte ich mir ganz schön was anhören. Aber ich habe ihn trotzdem lieb. Und ich habe es ihm nicht übel genommen. Er konnte es nicht verstehen. Er kann das nicht nachvollziehen, was ich wiederum verstehen kann. Hat sich dann eh beruhigt alles. War dann eh zufrieden, als er gemerkt hat, glücklich verheiratet, 3 Kinder. Alles okay. Das ist Judas. Aber wisst ihr was? Der Judas hat es geschafft, auch die anderen mit diesem Gedanken der Verschwendung anzustecken. Und da ging es mir dann schon ein bisschen anders. Als ich dann in der Jugendgruppe erzählte, dass ich jetzt nochmal zur Schule gehe und dass ich Theologie studiere. Und als dann die Entscheidung auch klar war, dass ich nach Bogenhofen gehe. Wow, da gab es dann auch einige in der Jugendgruppe, auch einige in der Gemeinde, die konnten das nicht nachvollziehen und wollten mich davon abbringen. Und haben gemeint, jetzt hast du so einen guten Job. Manche haben sogar gemeint, schau doch mal hin, was mit den Gemeinden ist. Und die werden immer kleiner. Und da haben sie all die negativen Dinge aufgelistet. Wow. Wisst ihr, was mir da geholfen hat? Jesus tritt für uns ein. Wenn du den Weg mit Jesus gehst, konsequent, ja, die anderen werden den Kopf schütteln, die werden das nicht verstehen. Die können das nicht nachvollziehen. Aber Jesus tritt für uns ein und er sagt auch hier, lass sie. Oder in diesem Fall, lass ihn. Lass ihn in Ruhe. Ich habe ihn gerufen. Da werde ich mich auch um ihn kümmern. Weil immer diese Frage, ne, wie wird das dann mit den Finanzen und mit der Versicherung und wie geht's in Zukunft weiter und so weiter. Ja? Gott kümmert sich darum. Wenn er uns ruft und wir folgen diesem Ruf, er kümmert sich darum. Also brauchen wir keine Angst zu haben. Es liegt alles in seiner Hand. Dann brauchen wir es auch nicht, den Kopf darüber zu brechen, was vielleicht in einem Jahr ist oder in 3 Jahren oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren ist. Es geht um das Heute, dass wir heute mit ihm verbunden sind. Und wenn sein Ruf so klar ist, dass wir diesem Ruf auch folgen. Vielleicht sind auch hier junge Leute, die berufen sind, die das manchmal so spüren. Soll ich diesen Weg gehen? Mein Leben ganz Gott zur Verfügung stellen, indem ich eine Ausbildung mache und dann auch als Pastor oder als Bibelarbeiter tätig bin? Frage Gott, wie du es erkennen möchtest, wie er es dir zeigen soll. Ich habe es gemacht und Gott zeigt es dir. Er zeigt es dir klar und deutlich. Aber nicht jeder ist unbedingt dazu berufen, jetzt Pastor zu werden oder Bibelarbeiter zu werden. Aber wir sind alle dazu berufen, wenn wir Gott gefunden haben, anderen Menschen bei ihrer Suche zu helfen, sodass sie auch Gott finden und gerettet werden. Und auch dazu gehört es, dass wir unser eigenes Leben immer wieder reflektieren und darüber nachdenken, bin ich mit ihm verbunden, sodass er mich auch in seinem Dienst gebrauchen kann? Oder liebäugel ich immer noch mit anderen Dingen, mit den Dingen dieser Welt, die ja so verlockend sind, die ja so schön riechen, die ja so toll aussehen? Will ich lieber diese Dinge haben, die ja doch nur fürs Feuer sind? Wenn das Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, wird man auch von dem reden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Da geht es nicht immer nur um diese Geschichte. Es geht um diese Botschaft, dass das Evangelium ein klarer Ruf ist zur Umkehr. Ein Ruf dazu, dass wenn er sich hingegeben hat, dass auch wir uns hingeben. Wenn er sich verschwendet hat, dass auch wir uns an ihm verschwenden. Und dann werden wir nicht anfangen zu messen oder zu überlegen, wie viel ist es denn gerade noch? Da gibt es kein Limit in der Liebe zu ihm und in der Liebe zum Nächsten. Ja, die Jünger wurden von Judas angesteckt, aber Jesus sagte, lass sie, lass ihn. Ein gutes Werk, dazu sind wir berufen. Ein gutes Werk. Ja, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Darauf müssen wir gefasst sein. Nicht jeder versteht es. Nicht jeder kann es nachvollziehen. Aber wir sind mit dem Herrn unterwegs. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, was soll uns da noch von ihm trennen? Seine Liebe ist eine Konstante. Darauf können wir uns verlassen. Maria hatte sich entschieden, sich Jesus ganz hinzugeben. Und diese Botschaft der Hingabe wird mit dem Evangelium verkündigt auf der ganzen Welt. Weil Gott sich ganz hingegeben hat, dürfen wir uns ihm auch ganz hingeben. Ja, ein halber Christ bleibt ein ganzer Unsinn. Also, gib dich ihm ganz hin. Wenn wir heute nur miteinander haben, mal feiern, ist das für uns ja genau diese Neuentscheidung. Was er für uns getan hat, nehmen wir für uns an. Und wir übergeben uns ihm ganz. Wir weihen uns ihm ganz. So möchte ich jedem jetzt hier die Möglichkeit geben, sich persönlich im Gebet auf dieses Abendmahl vorzubereiten. Es wird also jetzt ungefähr eine Minute Stille sein, wo jeder, so wie er möchte, sei es, dass er niederkniet oder aufsteht oder sitzen bleibt, bitte schaut er nicht nach rechts oder links, sondern macht das so, wie du das für dich machen möchtest, wo jeder persönlich im Gebet Gott sich übergeben kann, dass keine Trennung mehr ist, dass du vorbereitet bist, jetzt hier zum Tisch des Herrn anzukommen und zu empfangen Brot und Kelch. Und nach dieser Minute ungefähr werde ich noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir haben erneut allen Grund zu staunen über das, was du für uns vollbracht hast. Du hast dein Leben gegeben als Lösegeld für uns und du rufst uns in die Nachfolge, du hast das gute Werk angefangen. Und deswegen dürfen wir auch darauf vertrauen, dass du uns weiterführst und dass du dieses Werk vollendest. Herr, du rufst uns in die Nachfolge. Du zeichnest uns vor Augen, was du für uns getan hast, und du rufst uns, dass wir dir nachfolgen, dass wir bereit sind, uns auch dir ganz hinzugeben, dich zu lieben und auch den Menschen um uns herum nachzugehen, die dich ja auch kennenlernen sollen. Du willst sie auch retten. Und dazu berufst du jeden von uns. O Herr, wenn wir in die neue Woche gehen und Menschen begegnen, dann hilf uns, dass wir mit dir so eng verbunden sind, dass wir Mut haben und die richtigen Worte zur richtigen Zeit finden, dass wir dir nicht im Wege stehen, dass wir ein Wohlgeruch sind für die Menschen, ein Geruch des Lebens zum Leben, und dass wir ihnen helfen können und dass es auch gelingt, dass sie dich kennenlernen und gerettet werden. Herr, wenn wir jetzt zum Tisch des Herrn kommen, wenn wir zu dir kommen, Herr, dann nimm uns ganz als dein Eigentum. Erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist. Gebrauche uns in deinem Werk zu deiner Ehre und zur Verherrlichung deines Namens. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.